Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach vom Dienstag, 22. April 2025. In Zürich ist mir zugeschaltet Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ja, ich sitze wieder in Bern in meinem Büro. Es läuft diese Woche aber nicht unglaublich viel. Wir müssen ein bisschen Zeug aufschaffen, was über das Wochenende passiert ist. Natürlich zuallererst ja, der Tod vom Papst Franziskus. Du hast gestern noch aus dem Stegreif ein Interview geführt über das, über den Tod und über was da passiert ist, insbesondere auch kommunikativ mit dem Giuseppe Grazia, dem ehemaligen Sprecher vom Bischof von Chur. Ja, was sind so ein bisschen deine Erkenntnisse daraus? Was ist da genau passiert? Was hat dich so beeindruckt?
Also das eine ist sicher die Faszination, dass wir in einer immer säkularisierteren Welt leben und trotzdem das Interesse am Papst so unglaublich gross ist. Das hat man ja schon gesehen, wo es ihm gesundheitlich schlechter gegangen ist, aber jetzt auch beim Tod. Und er hat natürlich festgestellt, dass auch die Kirche ein bisschen mit der Zeit gegangen ist und das so ist, dass man jetzt wirklich direkt nach dem Tod auch schon über die nächsten Schritte informiert hat. Das hätte man früher so nicht gemacht. Und das sei anscheinend auch ein Bedürfnis, das da sei in der Bevölkerung, dass man eben so schnell informiert, dass da eben Kirche jetzt in der Kommunikation fitter geworden sei in dem Ganzen. Das habe ich sicher einen spannenden Aspekt gefunden an dem Ganzen. Aber auch die Frage, von wo kommt denn die Faszination jetzt? Und er stellt natürlich fest, das liegt sehr wenig an der Person, oder? Dass man könnte sagen, ein Papst ist beliebter als der andere und dementsprechend das Interesse, sondern es ist eben wirklich das Amt und was auch dahinter steckt, was die Leute fasziniert und man eben nicht vergessen, dass die katholische Kirche etwas einmalig sei und es gibt eben nichts Vergleichbares und das hat also auch noch 2000 Jahre später die Faszination bei den Leuten, die sogar eben, wie er feststellt, grösser geworden ist.
Ja, und das stimmt natürlich. Und gleich ist es auch, die Personalisierung von unserer heutigen Zeit spielt natürlich eine Rolle. Wenn ein Mensch in so einem Amt ist und dann stirbt, dann tut das sehr viele Leute bewegen. Ich habe noch ein bisschen gestaunt, ja, die Reaktionen, oder? Jetzt so ein bisschen, das ist noch spannend. Ich meine, über Leute, die gestorben sind, sagt man ja nichts Schlechtes. Aber man tut jetzt überall seine Bescheidenheit hervorheben. Die Nähe zu den Leuten. Man erzählt eben, dass er in dem Gästehaus, wo er war, wo er gewählt worden ist, dann auch geblieben ist und so. Ja, letztlich, was auf der Strecke bleibt, ist sicher ein bisschen die Frage von der Spiritualität, weil eigentlich ist er ja ein Religionsführer. Und ich glaube auch die, weißt du jetzt, wenn man sagt, wenn du betonst, man hat jetzt schon gesagt, wie geht jetzt die Wahl, wenn ist Beerdigung, haben wir jetzt erfahren, am nächsten Samstag, dann ist dann nachher ist dann das sogenannte Konklave, wo Kardinal den Nachfolger wählt und so. Weißt du, das interessiert alles, aber ein bisschen der Inhalt von dem Amt, da bin ich nicht sicher, ob das wirklich die Leute interessiert, nämlich die Spiritualität, die ein Papst sollte ausstrahlen und wo ich auch ehrlich gesagt bei dem Franziskus ein bisschen vermisst habe.
Ich wollte ja das auch wissen, ich meine, als Kommunikationsexperte, wie es dann aussieht, ob dann auch die katholische Kirche von dieser Aufmerksamkeit kann profitieren kann. Und er sieht ja ganz klar eine Chance drin, dass man jetzt kann das nutzen kann. Für mich ist eben wirklich die Schwierigkeit da, schafft man den Gap? Oder? Weil einerseits, man interessiert sich jetzt für das Vorgehen, wie wird das ablaufen, wer wird dort sein. Heute ist ja bekannt worden, dass Karin Keller-Sutter wird für die Schweiz anreisen an die Beerdigung. Das interessiert die Leute sehr, sehr stark. Aber ob man es dann auch schafft, abgesehen von dem Prozedere, über die Botschaft von der katholischen Kirche und das Evangelium zu reden und wieso der Glaube noch wichtig ist in einer Zeit, wo ja, gewisse Gleichgültigkeit und der Individualismus so stark ist. An dem habe ich noch meine Zweifel, dass man da wirklich den Schritt schafft, um die Leute wieder zu mobilisieren. Andererseits habe ich sehr spannend auch gefunden, dass man ja in Europa sieht, dass die Zahlen schwinden, aber weltweit hat die katholische Kirche Zulauf. Und dann merkt man, wie sehr man eine europäische Sicht auf die katholische Kirche hat.
Das ist so. Ich glaube einfach, für das, für den Inhalt zu kommunizieren, brauchst du eben einen Nachfolger. Also das ist so ein bisschen das Problem. Man interessiert sich jetzt für die Abläufe, aber du brauchst einen Nachfolger. Und ich kann mich gut erinnern, oder der Franziskus ist ein bisschen mit dem Bonus gestartet, eben von mehr Nähe, mehr Einfachheit, nach dem, ich sage jetzt mal, Philosophenpapst Benedikt der 16., der Professor aus Deutschland, oder, der so kompliziert geredet und geschrieben hat, dass es normale Menschen eigentlich nicht verstanden haben. Für mich ist immer noch, der das am besten hat können, ist Benedikt sein Vorgänger gewesen, Johannes Paul II., der einerseits sehr ein spiritueller Mensch war, selber auch Professor war, aber vielleicht aufgrund von seiner Herkunft in Polen ganz ein einfacher, auch sehr überzeugender, sehr charismatischer Mensch ist. Und beim Franziskus, oder, ich habe jetzt noch ein bisschen geschaut, ja, was hat denn der noch so geschrieben, oder? Ich meine, er hat sich zum Beispiel 2015 in die Klimadebatte eingemischt und er hat sich später in die Flüchtlingsdebatte eingemischt, aber immer relativ plump. Also ich finde, eben bei der Klimadebatte, ich habe es jetzt nochmal schräg durchgelesen, hat er zum Beispiel gesagt, ja, das sei ganz schlimm, Air Conditioning sei ein Zeichen von der Selbstzerstörung vom Mensch. Ich weiss nicht, ob sich Päpst zu Air Conditioning äussern oder so. Dann auch bei den Flüchtlingen, ich meine, die symbolischen Handlungen, die sind, glaube ich, gut gewesen, dass man auch in Flüchtlingen Menschen erkennt. Man muss sie menschenwürdig behandeln. Gleichzeitig, ich meine, das Problem ist natürlich da, dass man nicht alle können aufnehmen können. Und ich finde es relativ plump, wenn dann der Vatikan, der selber keine Flüchtlinge aufnimmt, irgendwie Politiker, die die Verantwortung tragen zwischen einer menschlichen Flüchtlingspolitik und Menschenrecht auf Asyl, was es gibt. Aber es ist eben nicht wirtschaftliche Flucht, sondern es ist politische Verfolgung, wo Asylgrund ist. Die das müssen umsetzen, wenn er da relativ plump die Leviten liest. Oder noch ein letztes Thema, auch so ein bisschen sein Antikapitalismus, der kommt klar aus seiner Vergangenheit in Argentinien her. Er ist Jesuit geworden in Argentinien. Hat natürlich die Verarmung mitbekommen, aber die Verarmung in Argentinien unter linkspopulistischen, peronistischen System. Also ich finde dann halt, oder es ist dann einfach billig, irgendwelchen Antikapitalismus zu prägen, wo man weiss, wo die Armen ja nicht reicher macht, sondern im Gegenteil, wo ihnen eine Aufstiegschance nimmt. Und ich glaube, der Vatikan, oder jetzt in dem Fall die katholische Soziallehre, weißt, die seit 170 Jahren bestehende Lehre, wie können Arme reicher werden und am Wohlstand teilhaben, da ist die katholische Kirche schon weiter gewesen, als man es beim Franziskus hätte können lesen. Darum gleich so zwei, drei kritische Punkte möchte ich anbringen. Für ihn ist immer, die Armen sind nur arm, weil die Reichen viel haben. Er hat das so ein bisschen als Nullsummenspiel gesehen. Und das wissen wir eigentlich heute, dass das nicht so ist.
Spannend finde ich natürlich auch, wenn man jetzt auf die Nachfolger dann wird schauen, oder? Das, was du angesprochen hast. Das ist ja ein schmaler Grat zwischen Äußerungen und wie man sie dann auch im politischen Kontext wahrnimmt. Weil oft hat man so ein bisschen den Eindruck, dass sich ein bisschen in einem luftleeren Raum agieren, oder? Sie haben Botschaften, eben gerade in der Flüchtlingspolitik, oder? Dass man soll denen schauen, wo flüchten und in Not sind. Aber man agiert eben in einem Raum, der hochpolitisch ist und eine der grössten Debatten in den letzten 20 Jahren, was Politik anbelangt. Und das ist so, ich frage mich immer, wie gross ist denn der Nutzen tatsächlich für den Glauben selber, wenn man sich auf die Politikfelder bewegt und das Ganze aber irgendwie trotzdem ausklammert und dann an diesen Aussagen nicht mehr viel da ist, was man mit der realen Welt und den realen Bedingungen zusammen in Verbindung bringen kann.
Also ich bin der Letzte, der sagt, die Kirche soll sich nicht zu politischen Sachen äußern. Aber ich finde, sie muss zuerst sich eben um die Spiritualität, um den Glauben an sich, um das Geheimnis kümmern. Wenn sie das dann gemacht hat, dann bin ich überzeugt, dass die politischen Aussagen eben nicht so plump ausfallen, wie sie jetzt teilweise, nicht nur, aber teilweise beim Franziskus ausgefallen sind. Und ich, im Umfeld übrigens vom Vatikan, weißt, hast du Expertinnen und Experten, Professoren und so, wo zu den Besten von der Welt gehören. Also es ist für ihn überhaupt kein Problem, das Wissen anzuzapfen, um differenzierter zu argumentieren. Und ich glaube wirklich, das ist ein bisschen ein Spagat, wo die Päpste immer machen müssen, weil sie so öffentliche Personen sind, wie es auch im Interview mit dem Giuseppe Grazia vorkommt, oder? Man erwartet von ihnen das auch. Wenn sie gar nichts würden sagen, wäre es eben auch komisch. Aber das braucht ziemlich viel dicke Bretter, damit das irgendwie glaubwürdig überkommt. Und ich glaube auch, es braucht eine Spiritualität. Ich glaube, ich fände es gut, wenn der nächste Papst auch jemand wäre, wo das Geheimnis letztlich von der Religion und von der Kirche wieder ins Zentrum rückt und auf dieser Basis dann auch durchaus einmal aneckt in der Politik. Also, verstehe mich nicht falsch, man darf auch den Politikerinnen und Politiker die Leviten lesen. Das machen wir Journalisten ja auch gerne, aber ohne Spiritualität. Aber es muss dann schon irgendwie Hand und Fuß haben, weil sonst wird es so ein bisschen, ja, es wird dann sonst so ein bisschen anbieternd, oder? Und dass der Verdacht, den hat man ja gehabt, auch beim Franziskus, also die radikalen Reformer, die haben wahnsinnig Freude gehabt, ihm, weil sie das Gefühl hatten, jetzt kommt da ein Südamerikaner zum ersten Mal, oder einer von außerhalb Europa, in der ganzen Geschichte von 265 Vorgängern, die er hat. Aber die sind dann enttäuscht worden, oder? Weil ja dann der Franziskus gleich nicht das gemacht hat, die komplette NGO-Transformation von der Kirche hätte er ja dann gleich nicht machen, weil er am Schluss eben gleich ein Glaubensmann ist. Oder legendär die deutschen Bischöfe, oder wo in dem synodalen Prozess, den er angestoßen hat, dann noch mehr radikalere Reformen gefordert haben. Und er hat dann ganz herzig zur Antwort gegeben, ja, also es gibt denn in Deutschland schon eine protestantische Kirche, es brauche ich keine zweite, oder? Also, oder dann hat er die Reformen wieder enttäuscht. Und ich glaube wirklich, da muss man eben sehr aufpassen, was man mit dieser 2000 Jahre alten Kirche macht, wie man mit ihr und über sie kommuniziert, damit da nicht das Kind im Bad ausgeschüttet wird. Und ich glaube, das gilt auch für die Schweizer Kirche. Wir sind schon genug NGO. Wir sollten schauen, dass man nicht, das ist jetzt eine subjektive Analyse natürlich, dass man nicht noch mehr NGO werden, sondern dass wir irgendwo durch eben ein Angebot haben für die wirklich glauben und für die an dieser Spiritualität interessiert und das Gefühl haben, das hilft ihnen in ihrem Leben, ein Mensch zu sein und richtig Mensch zu werden auf dem Planet oder so.
Wir werden sehen mit dem neuen Papst, ob er die Aufgabe kann, ja, an sich nehmen und auch eben in Europa der katholischen Kirche wieder einen Aufschwung bescheren.
Das bin ich auch gespannt, wer es ist. Das heisst, es gäbe im Konklave dann so einen Kampf zwischen den Reformer und Konservativen. Das wird in den nächsten Tagen noch viel mehr dargestellt werden. Ja, ich bin nicht sicher. Das ist gerade mir von außen. Wir nehmen das ein bisschen simpler wahr oder ein bisschen holzschnittartiger wahr, als es dann tatsächlich ist. Und wir werden es sehen. Auch wichtig ist auch, wie viele Wahlgänge, weißer Rauch, schwarzer Rauch. Gell, das ist natürlich, muss man schon sagen, das kommt auch in dem Interview mit dem Giuseppe Grazia raus. Es ist natürlich schon, die katholische Kirche weiss natürlich, wie man das inszeniert. Oder wie glaube ich, nur ganz wenige Clubs auf der Welt. Und da können wir gespannt sein drauf. Gut, ja, jetzt wieder ein bisschen profaner. Heute grosse Meldung am Morgen früh. Roche investiert 50 Milliarden Dollar in den USA. Die Meldung kommt rund 2 Wochen, glaube ich, nach der Nachricht, dass Novartis 23 Milliarden in den USA investiert. Ja, das ist eine unglaubliche Summe. Also, das, was da passiert, es werden 12.000 neue Stellen geschaffen. Ich denke, das sind Good News, insbesondere für Karin Keller-Sutter, wo ja vielleicht Donald Trump am Rand von der Beerdigung von Papst Franziskus sieht und kann sagen, look, nur 2 Firmen, 73 Milliarden, we Swiss, we are good for your economy. Stupid, oder?
Und vor allem, wie man weiss, wie die Pharmabranche natürlich wichtig ist und man ja immer aus den USA vorsichtig war, wenn es um Zoll gegangen ist mit der Pharmabranche, die man ja rausgenommen hat. Aber das Ziel ist natürlich klar, dass man ja als US-Präsident möchte mehr Produktion im eigenen Land haben und man auch der Pharmaindustrie das relativ klar übergebracht hat. Und jetzt von der Schweiz kommt ein milliardenschweres Signal für das Investment in den USA. Kann man gut vorstellen, dass das für Karin Keller-Sutter jetzt auch auf die nächste Zeit ein gutes Argument sein kann in dieser ganzen Debatte. Die Frage ist einfach, wie lange ist das schon geplant gewesen? Und es ist doch erstaunlich, wie schnell eben die Gelder freigegeben werden können. Darum nimmt es mich Wunder, wie der Zeitplan da war, wie lange das schon geplant war und wie viel schneller ist es jetzt gegangen, seit da der Trump angezogen hat mit den Zöllen?
Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Ich bin überzeugt, dass die Pläne schon in einer Schublade gewesen sind. Ich meine, so ein grosser Konzern muss verschiedenste Pläne in der Schublade haben. Die Mehrheit der Pläne wird man nie erfahren in der Öffentlichkeit. Das ist auch richtig so. Aber eben, manchmal tut man dann so eine Duftmarke setzen. Das ist klar. Ich weiss, jetzt in Basel hat man natürlich wahnsinnig Angst. Was bedeutet das für Basel? Heisst jetzt das, dass irgendwie Basel nur noch der zweitwichtigste Standort ist? Bei Novartis, ehrlich gesagt, hat man das in Basel fast ein bisschen erwartet, weil der Konzern sich schon länger, ja, wie soll man sagen, ein bisschen entfernt hat, ein bisschen weniger baslerisch geworden ist, einmal deutlich weniger als Roche. Ich bin einfach nicht sicher. Ich meine, am Schluss ist das ja nicht einfach ein Paukenschlag, oder? Aber es ist richtig. Ich meine, der Standort Schweiz muss schon aufpassen, oder? Ich denke an verschiedene Entwicklungen. Mindeststeuer OECD kommt mir jetzt aus Berner Perspektive in Sinn, wo man, das muss man der Karin Keller-Sutter halt sagen, wo man einfach durchgedrückt hat im Bundesrat, obwohl man nicht hätte müssen. Und die USA hat natürlich nicht mitgemacht. Und das hat man eigentlich gewusst, oder? Also da hat man halt müssen standfest sein, nicht auf Brüssel schauen. Ich denke dann auch, sonst Umstände, es ist halt für so einen Grossen ein bisschen schwierig, umzugehen mit einem Land, wo, es gibt bei diesen Grossfirmen ein bisschen Zweifel, ob die Schweiz noch das Land ist, wo man eigentlich gross und stark geworden ist, ob das Umfeld noch stimmt, wenig Regulierung, viel Verlässlichkeit, auch bei direkt demokratischen Auseinandersetzungen, dass das einfach gut kommt, weil die Bevölkerung in diesem Land weiss, woher der Wohlstand kommt, wo man partizipiert. Vielleicht haben wir ein bisschen eine Dosis zu viel Wermut, eine Dosis zu viel Mattea Meier, oder?
Und wir können gleichzeitig als Standort Schweiz ja die Gelegenheit nutzen und sich Gedanken machen, wie können wir den Standort wieder attraktiver machen und wie kann man schauen, dass eben auch Investitionen in der Schweiz tätigt werden. Und gerade als Politiker ist es für mich ein Weckruf, den wir da warnen können und sich eben mit diesen Fragen auseinandersetzen und das wieder mal aufs Tapet bringen.
Und ja, konsequent, oder muss man halt sagen, nicht auf die EU setzen, nicht auf die EU-Regulierung setzen, sondern eigenständig bleiben, weil das ja unser Vorteil ist. Nicht wie am Wochenende wieder der gute Simon Michel aus FDP-Nationalrat aus Solothurn. Oder sie können nur irgendwie die ein bisschen kritisch sind und sagen, ja, mal, der eigene Weg ist eben auch eine Option, als Abschotter titulieren. Nein, wir sind nicht Abschotter, wir sind global offen, muss ich nochmal sagen. Und der eigene Weg, der bewahrt uns halt vor Fehlern, die in Brüssel gemacht werden. Und ich glaube wirklich, es ist ja, letztlich muss man sagen, es ist ja nicht Roche und Novartis investieren nicht 73 Milliarden in der EU, sondern sie tun es eben investieren in den USA. Was heisst das für uns? Oder eben, dass wir unseren Standort unabhängig von Brüssel entwickeln, Hausaufgaben machen. Ich denke, wenn der Simon Michel nur halb so viel Engagement würde investieren in die Standortqualität oder in wirklich auch einfache Bauverfahren zum Beispiel. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob der Roche überhaupt 50 Milliarden könnte investieren in Basel oder ob das irgendwie 10 Jahre dauert, bis die Basler Behörden irgendwie nur eine halbbatzige erstinstanzliche Baubewilligung würden aussprechen. Das ist doch das Thema, dass es gar nicht möglich ist, für viele Firmen in der Schweiz zu investieren und dass das natürlich bei diesen Plänen von Verwaltungsräten eine wichtige Rolle spielt. Ja, und wer das gut findet, oder, der muss eigentlich eine Duftmarke setzen, richtig eigenständigen Weg. Und eigenständiger Weg heisst eben auch, dass wir Stände mehr berücksichtigen. Und das diskutieren wir nachher geht, aber Stände mehr absichern bei diesen Verträgen, bei diesen Rahmenverträgen, die jetzt kommen. Wer das will, der muss Kompass-Initiative unterschreiben. Und damit das passiert, müsst ihr jetzt gerade zuhören und nachher auch unten auf den Link klicken. Wer noch nicht unterschrieben hat, jetzt das machen.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Ja, Stände mehr. Es haben viele hier in Bern damit gerechnet, dass der Mittwoch oder der nächste Mittwoch der Bundesrat über das Stände mehr redet. Ich habe das auch vor 10 Tagen in meinem Briefing so ein bisschen vorausgesehen, aber offenbar ist das nicht so. Der Fabian Schäfer, der Tobias Gaffaffer haben über Ostern oder so oder vorher herausgefunden, dass offenbar die Debatte noch einmal verschoben wird. Was weißt du darüber?
Ja, wie man liest in der NZZ, sei zuerst mal die Nervosität hinter den Kulissen bereits gross. Und man plant jetzt seit dem Bundesrat, dass man sich erst im Juni zu dieser Frage äußern würde, dann, wenn nämlich das gesamte Vertragspaket in die Vernehmlassung geschickt wird. Aber gemäss gut informierten Quellen ist zu erwarten, dass der Bundesrat die Frage weiterhin offen lässt. Das heisst, er wird beide Optionen zur Diskussion stellen und warten, was die Rückmeldungen sind auf die doch sehr entscheidende Frage, wie wir werden abstimmen über die Verträge.
Genau. Und ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden, dass der Bundesrat irgendwie im April oder Anfang Mai irgendwie sich da soll festlegen soll. Das war immer der Plan von den EU-Turbos, also von Simon Michels und Erik Nussbaumers. Aber das ist irgendwie schräg. Ich meine, der Bundesrat muss doch das erstens dann machen, also frühestens dann machen, wenn er wirklich das ganze Paket in die Vernehmlassung schickt. Aber sogar dann, man kann ja den betroffenen Kreis auch nochmal zuhören. Und offenbar macht jetzt das die Ignacio Cassis, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Denn wenn die beiden EU-Turbos bei der NZZ, der Fabian Schäfer und der Tobias Gaffaffer, über das Thema schreiben, dann muss man immer das erwähnen, was sie nicht behandelt, oder? Sie behandelt natürlich nur die Seite, die sagt, nein, es braucht keine Stände mehr, oder? Und da muss man jetzt halt nochmal sagen, es ist richtig, rein vom legalistischen Text von der Bundesverfassung fallen die Verträge nicht unter das obligatorische Staatsvertragsreferendum. Punkt. Fin de la discussion. Für das braucht man weder einen langen Artikel, noch braucht es ein Gutachten, wie letzten Sommer vom Bundesamt für Justiz gemacht worden ist. Aber jeder Jurist weiss, dass das nur die halbe Miete ist, was genau an Buchstaben in der Verfassung steht. Man muss noch schauen, wie das entstanden ist. Und wenn man dort geht nachschauen, wir haben es beim Nebelspalter schon ein paar Mal ganz genau aufdröselt, dann sieht man, dass man auf das obligatorische Referendum bei so Verträgen wie Rahmenvertrag verzichtet hat, mit Hinweis darauf, dass man ja dann könne das freiwillig machen. Das hat man dann gemacht, 1999, wo das im Ständerat und Nationalrat war, bei der Totalrevision von der Bundesverfassung. Man hat es mehrfach nachher gemacht, immer dann, wenn die SVP so ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum gefordert hat, haben wir immer gesagt, nein, das braucht es nicht, weil wir können es ja dann trotzdem machen. Also irgendwo durch ist natürlich das aus, faktisch ist es schon ein ungeschriebenes Verfassungs-, mindestens Gebot geworden, das gleich zu machen aus juristischer Sicht. Und dann eben, das Zweite ist, es ist eine politische Frage, tut man das machen, weil man es schon gemacht hat beim EWR, weil man es schon gemacht hat beim Freihandelsabkommen, oder tut man es nicht machen? Und da bin ich dann gespannt. Ich kann sagen, wir werden ganz sicher über den Sommer jede einzelne Kantonsregierung fragen, ob sie sich dieser sehr problematischen Stellungnahme von der Konferenz der Kantonsregierungen anschliessen und sagen, nein, wir wollen keine Stände mehr. Oder? Das ist ja absurd. Kantone, die eigentlich den Föderalismus und Stände mehr müssen verteidigen, wenn sie nicht bereit, das zu machen. Da bin ich dann noch gespannt, ob wirklich da ein Generalsekretär, Roland Meyer, der ist ausgebildet an der Indoktrinationsschule von der EU in Brügge, ob man sich da wirklich übertölpeln lässt in den Kantonen oder nicht.
Ich habe den Eindruck, wir eiern so ein bisschen um das Entscheidende rundum. Oder? Wir diskutieren viel über die juristischen Hintergründe, aber im Endeffekt geht es doch genau darum, wir haben das Vertragspaket und wir haben die Möglichkeit, mit dem doppelten Mehr, mit einem obligatorischen Referendum, das Kanton und das Volk zustimmt mit einer Mehrheit. Und mir fehlt bis zum heutigen Tag jemand von den Befürwortern, der nicht ansteht und sagt, die Verträge die sind so unglaublich gut, dass ich felsenfest davon überzogen bin, dass sie beide mehr problemlos werden erreichen. Es wird darum hantiert mit irgendwelchen juristischen Erklärungen, wo, es tut mir wirklich leid, einfach niemand interessiert, weil die entscheidende Frage ist, hast du nicht einfach Angst, dass es eben doch nicht stimmt und die Verträge doch nicht so gut ist und man geht lieber den Weg vom geringeren Widerstand. Und darum schockiert mich das, dass man da einfach darum herumredet. Ich möchte, dass die Leute anstehen, wo die Bevölkerung vertreten und Kantone im Parlament und sagen, wir brauchen so viel direkte Demokratie, wie es nur geht, bei so wichtigen Verträgen. Darum braucht es das doppelte Mehr. Alles andere wäre einfach nicht vertrauenswürdig, weil wir sind ja davon überzeugt, dass wir das wollen, direkt demokratisch in möglichst grossem Rahmen entscheiden.
Und offenbar ist auch der Bundesrat nicht in der Lage, das zu machen. Mhm. Ich habe schon länger den Eindruck, dass Ignacio Cassis sich zwar schon für diese Sachen einsetzt und so, aber wahnsinnig Freude hat er nicht. Im Gegenteil, seine Freudlosigkeit, gerade jetzt zum Beispiel am 20. Dezember, wo man da gross verkündet hat, man hat jetzt da fertig verhandelt, seine Freudlosigkeit ist mit Händen zu greifen. Und darum kann man gespannt sein, wie das weitergeht. Gehen wir noch schnell, einfach noch eine Absurdität. Ist nicht ganz neu, die Meldung. Es geht um den sogenannten Rollstuhl-Terroristen Osama M. Er ist verurteilt als Unterstützer vom Islamischen Staat. Er will also, dass du mit einer Burka rumlaufst. Er will, dass wir beide wahrscheinlich den Hals aufgeschlitzt bekommen, weil wir nicht Moslems sind und auch nicht gross Lust haben, Moslems zu werden. Er müsste eigentlich zurück in Irak, aber das sei wahnsinnig schwierig. Seine Ausschaffung hat sich bis jetzt verzögert und jetzt hat man ihn aus der Ausschaffungshaft müssen entlassen. Er ist also auf freiem Fuß in Schaffhausen, passet auf. Es ist einfach verrückt, dass so Leute, die uns an Kragen wollen, dass man die nicht ausschaffen kann, weil ihm dort offenbar Folter drohe, weil er dort Dschihadist ist. Also wir müssen sozusagen einen, der uns mit dem Tod bedroht, müssen wir bei uns behalten, zu seinem Schutz, oder? Das ist einfach eine Logik, die ich nicht verstehe. Wer unsere Welt, unsere offene Gesellschaft, unsere Frauen, unsere Frauenrechte ablehnt, der soll bitte gehen. Ich will ihn nicht bei uns haben.
Es zeigt auch völlig die falsche Interessensabwägung, weil die Bundesbehörden, sie gehen davon aus, dass von ihm eine schwerwiegende Gefährdung von der inneren und äußeren Sicherheit von der Schweiz ausgeht, genau. Hat aber Erfolg gehabt mit einer Beschwerde gegen dass man ihn dort ausschafft. Und dann muss man schon auch sagen, wer übernimmt dann die Verantwortung, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu einer Tat kommt? Und dann wird man können sagen, ja nein, man hätte ihn nicht zurückführen können. Wir haben aber ganz klar gewusst, dass von ihm ein Sicherheitsrisiko ausgeht. Es zeigt einfach, wie schlecht die Rückführungen funktionieren und dass wir bis heute keine Lösungen haben, um Leute, die innere und äußere Sicherheit fördern, zurückzuschicken. Und wir sollen alle auf die Straße gehen und sagen, ja gut, dann ist es so, wir lassen es einfach darauf ankommen, müssen jetzt mit dem leben, das ist der Sicherheitsstandard, den wir in der Schweiz haben.
Ja, und es geht ja nicht einmal darum, dass er vielleicht selber etwas macht, sondern es geht darum, dass er natürlich propagandistisch aktiv kann werden und er kann nachher wieder letztlich Nachahmungstäter oder so motivieren. Das ist nicht gut, da müssen wir einfach auch, muss man politisch wieder darüber reden, wir bleiben sicher dranbleiben tut man auch, wenn man sich erholen tut. Da kann man sich nämlich konzentrieren auf die Sachen, die wichtig sind. Wir empfehlen, dass man sich dann in einer Saunakabine von Alva Spa erholen tut. Dort kann man schwitzen. Vielleicht ist das auch gut für Dschihadisten. Wahrscheinlich gut für alle. Und darum, wenn euch das interessiert, wie ihr euch könnt konzentrieren, wie ihr euch könnt oben abholen und erholen, dann hört jetzt gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertige Infrarotkabine von der Innerschweizer Firma Alvaspa. wärmen sie ihren Körper von innen und entgiftet sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja, das war es, Bern einfach am 22. April 2025. Gamilote in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Unterstützen von dem Journalismus mit einem Abo. Ihr könnt unten drauf klicken. Danke, wir brauchen Leute, die das finanzieren, was wir hier jeden Tag machen. Danke allen, die es schon sind und allen, die es noch werden. Und denke daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch